Wir haben die Entscheidung der Verwaltungsgerichte deshalb aufgehoben, weil wir der Meinung sind, dass nicht Behörden und Gerichte über die Frage des Kopftuchs einer Lehrerin zu entscheiden haben, sondern der demokratisch legitimierte Gesetzgeber.
Heute vor 20 Jahren, am 24. September 2003, fällte der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts eine Entscheidung, die in die deutsche Geschichte eingehen sollte. Und zwar als das sogenannte Kopftuchurteil. Ein Erfolg für die damalige Klägerin Ferreshta Ludin, eine Lehrerin, die in Baden-Württemberg nicht mit Kopftuch unterrichten durfte und die deshalb durch verschiedene Instanzen gegangen war, bis vors Bundesverfassungsgericht.
Es war für viele noch relativ fremd, dass eine Frau mit Kopftuch überhaupt unterrichtet. Und man hat ein bestimmtes Bild damit verbunden, nämlich eine Frau mit Kopftuch stellt dieses Bild von einer unterdrückten Frau dar, die Werbung damit machen will, all diese Dinge. Und ich glaube, das war das Hauptproblem,
sagte Ferreshta Ludin dem RBB. In den öffentlichen Debatten ist das Kopftuch zu einem Symbol für den Islam geworden. Dabei trägt nur ein Drittel aller muslimischen Frauen in Deutschland Kopftuch. Welche Folgen das Kopftuchurteil bis heute hat und warum das Kopftuch immer noch so polarisiert, darum geht es in der kommenden halben Stunde. Ich bin Vera Kröning-Menzel. Herzlich willkommen zu Leben im RBB 24 Inforadio. Heute, 20 Jahre nach dem sogenannten Kopftuchurteil, müssen alle Bundesländer das Kopftuch für Lehrerinnen zulassen. Vor 8 Jahren hatte das Bundesverfassungsgericht nach weiteren Klagen festgestellt, dass ein generelles Kopftuchverbot für alle Lehrerinnen unzulässig sei. Berlin hat sich bis Anfang dieses Jahres dagegen gewehrt und muss nun sein sogenanntes Neutralitätsgesetz doch überarbeiten. Mehr dazu von Markus Laton.
Das Berliner Neutralitätsgesetz gilt seit dem Jahr 2005. Es verpflichtet Beschäftigte des Landes zur Zurückhaltung in ihrem religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnis in Bereichen, in denen die Bürgerinnen und Bürger in besonderer Weise dem staatlichen Einfluss unterworfen sind. So dürfen sie in Rechtspflege, im Justizvollzug und bei der Polizei keine auffallenden Kleidungsstücke oder Symbole tragen, die eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft zeigen. Das Land Berlin begründet die Verbote mit der weltanschaulich-religiösen Neutralität des Staates. Gleiches galt bisher für Lehrkräfte und andere Beschäftigte mit pädagogischem Auftrag in staatlichen Schulen. Im Januar dieses Jahres hatte das Bundesverfassungsgericht jedoch die vorangegangene Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts bestätigt. Das Neutralitätsgesetz sei gesetzeswidrig, und zwar wegen einer Einschränkung der Religionsfreiheit. Das Verbot eines Kopftuchs wäre demnach nur zulässig, wenn sonst der Schulfriede oder die staatliche Neutralität konkret gefährdet sei. Berlin muss das Neutralitätsgesetz also reformieren. Die Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus hat dazu in der vergangenen Woche einen Entwurf vorgelegt. Demnach sollen die Paragraphen ersatzlos gestrichen werden, die bisher Lehrkräften an staatlichen Schulen das Tragen sichtbarer, religiöser oder weltanschaulicher Symbole und Kleidungsstücke verbieten. Auch wenn die geplante Reform des Neutralitätsgesetzes noch nicht abgeschlossen ist, hat das Land Berlin laut eigenen Angaben das pauschale Kopftuchverbot für Lehrerinnen in der Praxis bereits aufgegeben.
Auch die Linke will das Verbot religiöser oder weltanschaulicher Kleidungsstücke oder Symbole für Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen komplett aus dem Neutralitätsgesetz streichen. Wie aus einer Anfrage der Linken an den Senat hervorgeht, hat das Land Berlin bis zum März 2023 Entschädigungen in Höhe von 22.170 Euro aufgrund des Neutralitätsgesetzes an abgelehnte Bewerberinnen gezahlt. Inzwischen hat das Land Berlin nach eigenen Angaben damit begonnen, kopftuchtragende Lehrerinnen einzustellen. Ein Erfolg für Frauen wie Ferreshta Ludin. Sie ist die Lehrerin, die vor 20 Jahren bis vors Bundesverfassungsgericht gegangen war, um sich gegen das Kopftuchverbot für Lehrerinnen zu wehren. Kirsten Dietrich stellt sie vor.
Irgendwann hatte Ferreshta Ludin genug. Sie wollte sich ihre Lebensgeschichte zurückholen, nicht mehr nur der herausfordernde Fall für Integration und Religionspolitik sein. Also hat sie 2015 ihre immer noch sehr lesenswerte Autobiografie veröffentlicht. Trotziger Untertitel: die mit dem Kopftuch.
Man hat diese Frau eben zuerst als das Kopftuchmädchen genannt, dann die Kopftuchlehrerin oder einfach die mit dem Kopftuch.
Aber natürlich ist Fereshta Ludin mehr. Geboren wurde sie 1972 in der afghanischen Hauptstadt Kabul, in eine Familie, in der Bildung immer wichtig war. Ihre Mutter war Lehrerin, ihr Vater ging als Ingenieur in die Politik. 1976 wurde er Botschafter und die Familie kam in die damalige Bundesrepublik Deutschland. Da war Fereshta 4.
Ich glaube, ich war von zu Hause aus sehr ehrgeizig und habe immer die Schule als etwas gesehen, wo ich so Positives tanken kann, nämlich Wissen.
Doch für die Familie kommen schwierige Zeiten. Der Vater bricht mit Frau und Kindern zur traditionellen Pilgerreise ins saudische Mekka auf. In Afghanistan übernimmt derweil Russland die Macht. Dann stirbt der herzkranke Vater plötzlich. Und auf einmal sind die Ludins in Saudi-Arabien gestrandet und müssen sich dort ihr Leben neu aufbauen. Fereshta Ludin bewältigte die Herausforderungen auch durch ihren Glauben.
Die Suche nach Gott und die Suche nach Spiritualität, Nähe zu Gott, begann, denke ich, für mich als kleines Kind, als mein Vater starb.
Für ihre Eltern war der Islam immer selbstverständlicher, aber nicht dominierender Teil des Lebens, erinnert sich Ludin. Sie selbst habe sich viel tiefer mit den Quellen auseinandergesetzt, auch weil ihr die strenge Auslegung des Islam in Saudi-Arabien nicht besonders gut gefiel. Bei der Suche nach der eigenen Position als Muslimin habe sie dann auch das Kopftuch für sich entdeckt.
Es war auch ein Stück Erwachsenwerden damit verbunden.
Mit 14 kommt Fereshta Ludin mit ihrer Mutter zurück nach Deutschland, diesmal als Asylsuchende. Sie beißt sich durch, besucht zuerst die Hauptschule, lernt Deutsch, macht Abitur, studiert Deutsch, Englisch und Politikwissenschaft, möchte Lehrerin werden. Eigentlich eine perfekte Integrationsgeschichte, wäre da nicht das Kopftuch gewesen.
Ich habe gedacht, es wird mehr auf meine Qualifikationen ankommen und Hauptsache, ich bin eine gute Lehrerin und mache meinen Job richtig. Warum soll da die Kleidung überhaupt eine Rolle spielen?
War das naiv? Vielleicht. Wahrscheinlicher ist, dass Fereshta Ludin einfach falsch eingeschätzt hatte, wie der Islam in Deutschland wahrgenommen wird. Was für sie eine vielfältige Glaubenslandschaft ist, in der sie sich ihren eigenen Weg sucht, ist für die Mehrheitsmeinung der 1990er Jahre eine einheitliche, als bedrohlich empfundene Religion. Für das Kopftuch gibt es in dieser Sicht nur eine mögliche Deutung, so zum Beispiel durch die CDU-Politikerin Annette Schavan.
Das Kopftuch als ein auch politisches Symbol ist Teil einer Unterdrückungsgeschichte der Frau. Kann für eine Auslegung des Islam im Sinne des politischen Islamismus stehen, die mit dem Grundsatz der Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht vereinbar ist.
Annette Schavan ist Kultusministerin in Baden-Württemberg, als Fereshta Ludin dort nach dem Referendariat als Lehrerin in den staatlichen Dienst übernommen werden möchte. Mit Kopftuch. Und daran scheitert. Aber Ludin nimmt die Ablehnung nicht einfach hin. Sie klagt dagegen. Mit einer ganz eigenen Hartnäckigkeit, die sie aber auch viel Kraft gekostet hat.
Es war eine sehr schwere Entscheidung, denn ich hätte es natürlich lieber auf menschlicher Ebene so gerne gelöst.
Für sich persönlich findet Fereshta Ludin eine Lösung. Seit 1999 arbeitet sie als Lehrerin an einer islamischen Privatschule in Berlin. Die Klage gegen die Diskriminierung aber hat sie durchgehalten bis zur höchsten Ebene. Es ging ja nicht nur um sie, sagt sie, sondern um alle muslimischen Frauen, die aus dem Berufsleben ausgegrenzt wurden, weil ihre religiösen Überzeugungen sichtbar waren.
Ich würde alles genauso machen, so wie ich es gemacht habe. Ich bereue keinen Schritt, den ich gemacht habe, denn es war wirklich ungerecht, was mir widerfahren ist.
Und auch wenn die Auseinandersetzungen sie sehr belastet haben, sie würde allen muslimischen Frauen auch weiterhin dazu raten, sich ihren Platz in der deutschen Gesellschaft zu suchen. Wenn nötig, auch mit Unterstützung durch Gerichte.
Fereshta Ludin, die Klägerin im sogenannten Kopftuchurteil, das vor 20 Jahren gesprochen wurde.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Sagt deinen Gattinnen und Töchtern und den Frauen der Gläubigen, sie sollen sich etwas von ihrem Gewand herunterziehen. So ist am ehesten gewährleistet, dass sie erkannt und daraufhin nicht belästigt werden.
Dieses Zitat aus dem Koran wird oft genannt, wenn es darum geht, das Kopftuch religiös zu begründen. Tatsächlich wird das Kopftuch aber in keiner Sure explizit genannt. Wer was wie verhüllt, das wird theologisch unterschiedlich interpretiert und ist auch kulturell geprägt. Von den rund 33% der befragten Musliminnen, die in Deutschland Kopftuch tragen, tut es der Großteil freiwillig. Doch auch hier gibt es Mädchen und Frauen, die dazu gezwungen werden, ein Kopftuch aufzusetzen. Was bedeutet es für Sie, wenn Lehrerinnen in der Schule mit Kopftuch unterrichten dürfen? Michaela Gericke hat mit einer Frauenrechtlerin darüber gesprochen und mit Frauen, die aus islamischen Ländern nach Deutschland geflohen sind.
Als ich im Iran war, musste ich Kopftuch haben, weil ich habe eine religiöse Familie und sie immer hatten mir gesagt, du musst Kopftuch tragen.
Sarah hat ihr dunkles, langes Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie ist 31 Jahre alt und kommt aus Kerman im Iran. Seit 10 Monaten lebt sie in Berlin. Nach dem Tod der Kurdin Jina Mahsa Amini demonstrierte sie mit vielen anderen Frauen gegen das Regime. Dabei wurde sie Zeugin, als die iranische Polizei auf ein 10-jähriges Mädchen schoss. Sie selbst fühlte sich gezwungen, zu fliehen. Schon zuvor hatte sie an der Universität entschieden, das Kopftuch abzulegen.
Als ich Kind war, dachte ich, das ist sehr gut zu tragen. Aber als ich erwachsen, ich habe viele Bücher gelesen und war sehr klar, dass Kopftuch nur ist eine Regel im Koran und das ist nicht sehr wichtig. Danach, ich mochte nicht mehr tragen.
Zu ihrer Kleidung gehörte sogar der Chador, der bodenlange, schwarze Ganzkörperschleier. An der Universität, wo sie Elektroingenieurwissenschaften studiert hat, wollte sie sich von all dem befreien. Einer ihrer Brüder lauerte ihr selbst vor den Toren der Universität auf.
Wenn ich keinen Chador getragen habe, hat mein Bruder mich geschlagen. Ich hatte immer Probleme mit meiner Familie. Immer sagte ich, warum Männer und Frauen nicht gleich sind und warum muss ich in der Hitze Chador tragen.
In der Hitze den Chador zu tragen, das ist für ihre streng religiöse Mutter selbstverständlich. Ihr zuliebe hat Sarah, die seit einiger Zeit in einer Unterkunft für geflüchtete Frauen in Berlin lebt, das Kopftuch im Iran noch getragen.
Ich muss das machen, weil meine Mutter war sehr traurig. Und immer hat geweint. Und nur wegen meiner Mutter habe ich das gemacht.
Von Berlin aus telefoniert Sarah fast ausschließlich mit ihrer Mutter. Der Vater ist bereits vor ein paar Jahren gestorben. Den Kontakt zu ihren Brüdern hat sie abgebrochen, weil sie selbstbestimmt leben möchte. In der Unterkunft für geflüchtete Frauen teilt sie sich ein Zimmer mit Suhal. Suhal ist Juristin, 24 Jahre alt und kommt aus Kabul. Dort hat sie im Frauenministerium gearbeitet und für Frauenrechte gekämpft. Weil auch ihre Familie streng muslimisch ist, trug sie den Hijab, also das Kopftuch, bis sie für sich feststellte:
Islam ist immer gegen Frauen. When I was in Afghanistan, I was wearing that.
In Afghanistan habe ich immer den Hijab getragen. Aber als ich weggegangen bin in die Türkei und dann nach Deutschland, habe ich aufgehört, ihn zu tragen, weil er mir nichts bedeutet. Für mich ist er ein Symbol für Sklaverei. Es macht mich traurig, wenn ich daran denke, wie viele Frauen dieser Koranregel folgen. Es macht mich auch traurig, wenn Lehrerinnen jetzt mit Kopftuch in die Schule gehen dürfen.
Sarah aus dem Iran und Suhal aus Afghanistan haben sich von ihrer Religion verabschiedet und sind sich einig, wenn eine Lehrerin Kopftuch trägt, heißt es, dass sie streng religiös ist.
Ich habe Angst, dass solche Lehrerinnen nicht liebevoll mit den Schülerinnen und Schülern sind, weil sie sie für Ungläubige halten. Ich habe Angst, dass sie die Kinder hassen könnten. Und das andere ist, der Prophet hat den Gläubigen aufgetragen, andere zum Islam zu bekehren. Wenn die Lehrerin also eine gute Muslimin ist, dann muss sie versuchen, die Kinder zu überzeugen. Das ist wirklich gefährlich und das macht mich traurig.
Die Befürchtungen von Sarah und Suhal werden in der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes geteilt. Stefanie Walter ist deren Referentin für Gleichberechtigung und Integration. Von Anfang an hat sich die Organisation für das Berliner Neutralitätsgesetz stark gemacht.
Als säkulare Frauenrechtsorganisation sagen wir, dass eben Kopftuch nicht ein normales Stück Stoff ist, sondern im politischen Islam dafür steht, dass Frauen eben ihre Reize vor Männern zu verhüllen haben. Wenn natürlich Mädchen aus streng patriarchalen Familien in der Schule sind und sie selber überlegen, muss ich Kopftuch tragen, muss ich kein Kopftuch tragen, dann kann natürlich eine Lehrerin mit Kopftuch die Gedanken von Schülerinnen in eine bestimmte Richtung beeinflussen. Wir sagen, Die Schule muss dieser neutrale, wissensvermittelnde Raum bleiben, wo in einem gemeinsamen Ethikunterricht über Religion gelehrt wird. Eine Lehrerin mit Kopftuch verkörpert aber diese Neutralität nicht.
Sarah aus Iran und Suhal aus Afghanistan betonen, dass Kinder beschützt sein müssten vor Manipulation.
Michaela Gericke berichtete. In diesem Zusammenhang ist es interessant, ins laizistische Frankreich zu schauen. Seit 9 Jahren sind dort religiöse Symbole an Schulen wie Kopftücher, Kippas oder Halsketten mit Kreuzen für Lehrende und auch für Kinder und Jugendliche verboten. Ich habe unsere Paris-Korrespondentin Julia Borutta gefragt, wie es dazu kam.
Also das war eine Entwicklung in Etappen, muss man sagen. In Frankreich gilt ja das Prinzip der Laizität, also der Trennung von Staat und Religion. Und dieses Prinzip wird hier ziemlich strikt interpretiert und ist so etwas wie der Gral der Republik. 1905 wurde die Laizität in einem Gesetz festgeschrieben. Damals ging es darum, dass man den Einfluss der katholischen Kirche auf die Politik beschränken wollte. Erst 1946 ist dann die Laizität Teil der Verfassung geworden. Damals waren aber immer noch religiöse Zeichen in Schulen erlaubt bzw. nicht verboten. Das kam erst 1994 und zwar in einem Rundschreiben an die Schulleiter. Das war eine Reaktion darauf, dass in den 80er und 90er Jahren muslimische Schülerinnen immer häufiger mit Kopftuch im Unterricht erschienen waren. Weil es dann aber vermehrt zu Rechtsstreiten über die Auslegung dieses Rundschreibens kam, wollte der damalige Präsident Jacques Chirac Klarheit schaffen und hat eben ein neues Gesetz eingeführt, über ein neues Gesetz abstimmen lassen. Das Gesetz von 2004, das es verbietet, auffällige religiöse Zeichen an Schulen zu tragen, also zum Beispiel das Kopftuch, die Kippa oder besonders große christliche Kreuze.
Ein Kopftuchverbot für Kinder, um zu verhindern, dass Mädchen zum Kopftuchtragen gezwungen werden. Diese Idee gab es ja auch in Deutschland. Die hat die nordrhein-westfälische Landesregierung vor 5 Jahren mal ins Spiel gebracht, aber dann wieder ad acta gelegt. Eins der Gegenargumente war neben juristischen Bedenken die Befürchtung, dass Mädchen, die von Hause aus das Kopftuch tragen müssen, so vom Unterricht ausgeschlossen werden könnten. Wie ist denn das in Frankreich? Sind da muslimische Mädchen der Schule ferngeblieben, weil sie dort kein Kopftuch mehr tragen durften?
Also dazu kann man auch nach sehr intensiver Recherche keine gesicherte Aussage machen. Das Bildungsministerium darf zu dieser Frage keine Studie machen, weil ja die Laizität gilt und keine Berichte über einzelne religiöse Bevölkerungsgruppen angefertigt werden dürfen. Einzelne Wissenschaftler haben sich mit der Frage befasst, aber zum Teil völlig konträre Ergebnisse vorgelegt. Und deswegen ist es eben schwierig, etwas Sicheres zu sagen. Es ist aber keine Welle von Schulabmeldungen bekannt. Und heute beobachtet man eben, dass viele Mädchen mit Kopftuch zur Schule gehen und es dann aber vor dem Tor ablegen und für die Zeit des Unterrichts in die Tasche stecken.
Welche Berufe dürfen denn Frauen mit Kopftuch in Frankreich ausüben?
Frauen mit Kopftuch dürfen generell keinen Beruf ausüben, in dem sie den Staat repräsentieren. Also zum Beispiel Lehrerin, Krankenschwester im städtischen Krankenhaus oder Richterin. Für den privatwirtschaftlichen Bereich gibt es kein Gesetz. Bei bestimmten Tätigkeiten darf das Kopftuch aber beispielsweise aus Sicherheitsgründen verboten werden. Und jedes Unternehmen hat die Möglichkeit, sich selbst einen eigenen Kleiderkodex zu geben, in dem zum Beispiel das Tragen von religiösen Zeichen verboten wird. Das muss aber dann eben auch für alle Angestellte gelten. Und noch eine interessante Beobachtung, wenn man zu dem Thema recherchiert, fällt auf, dass einem viele Foren angezeigt werden. Foren, in denen Frauen sich gegenseitig Tipps geben, welche Berufe man denn von zu Hause machen kann. Also zum Beispiel Community Managerin, Grafikerin, Illustratorin. Es scheint also viele Musliminnen zu geben, die einen Beruf ergreifen wollen, bei dem sie sich gar nicht in der Öffentlichkeit zeigen müssen.
Zu Beginn des Schuljahres wurde ja jetzt in Frankreich über ein anderes Kleidungsstück diskutiert, und zwar die Abaya. Das ist ein langes Übergewand, das manche muslimische Mädchen tragen und das an der Schule inzwischen ebenfalls verboten ist. Trotzdem kamen rund 300 muslimische Mädchen damit zur Schule und über 60 wurden dann wieder nach Hause geschickt, weil sie sich geweigert haben, ihr Gewand abzulegen. Daraufhin gab es dann Morddrohungen gegen einen betroffenen Schuldirektor und eine muslimische Organisation forderte die Rücknahme des Gewandverbots, aber ohne Erfolg. Das Verbot bleibt bestehen. Ist die Debatte um religiöse Kleidung an der Schule in Frankreich damit in Ihren Augen abgeschlossen?
Nein, ich denke, die Debatte wird sicher weitergehen und auch wieder aufflammen, denn in diesem Schreiben, das der Bildungsminister jetzt veröffentlicht hat, nimmt er zwar Bezug auf die Abaya für Frauen und den Kamis für Männer, die jetzt verboten sind, aber es heißt darin ganz allgemein, alle Kleidung, die demonstrativ eine religiöse Zugehörigkeit zeige, werde nicht toleriert. Also da kann man sich fragen, ob dann demnächst beispielsweise auch der Kaftan darunter fällt. Und dann noch etwas, hier starten ja jetzt die Pilotversuche mit einer Schuluniform. In den nächsten 2 Wochen will der Bildungsminister verkünden, welche Schulen sich dafür gemeldet haben. Und das wird sicherlich auch nochmal für Diskussionen sorgen, denn die Schuluniform ist ja eigentlich eine Lösung, die in einem laizistischen Land ziemlich nahe liegt. Aber es ist wie immer in Frankreich, das Prinzip der Gleichheit konkurriert hier mit dem Prinzip der Freiheit. Und deswegen ist die große Frage, ob die Schuluniform sich wird durchsetzen können.
Informationen von unserer Frankreich-Korrespondentin Julia Borutta aus Paris. Mit ihr habe ich gesprochen über das Thema Verbot von religiöser und weltanschaulicher Kleidung an Schulen im laizistischen Staat Frankreich. 20 Jahre nach dem Kopftuchurteil des Bundesverfassungsgerichts. Laut eines Berichts im Auftrag des Bundesinnenministeriums erleben viele der 5,5 Millionen Muslime in Deutschland Ausgrenzung und Diskriminierung. Vor allem kopftuchtragende Frauen berichteten demnach von besonders drastischen Formen der Anfeindungen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sprach bei der Vorstellung des Berichtes Ende Juni von bitteren Befunden. Für die Gleichberechtigung von kopftuchtragenden Frauen setzt sich die Religionswissenschaftlerin und angehende Juristin Rabia Küçük-Şahin ein, und zwar auf nationaler und auf europäischer Ebene. Carmen Gräf hat sie in Berlin getroffen.
Gut gelaunt betritt Rabia Küçük-Şahin den Raum und lächelt bei der Begrüßung über das ganze Gesicht. Die 29-Jährige trägt eine cremefarbene Bluse und einen braunen Blazer. Einen hellblauen Schal hat sie kunstvoll und zugleich lässig um ihren Kopf gebunden, so dass ihr Haar nicht zu sehen ist.
Für mich ist das Teil meiner Identität und das war es eigentlich. Also an sich rede ich auch selten darüber, ob ich Kopftuch trage und verweise darauf, dass es von der Religionsfreiheit gedeckt ist, weil ich finde, warum man ein Kopftuch trägt, ist privat und es darf auch privat bleiben und möchte es auch gerne privat halten.
Rabia Küçük-Şahin trägt Kopftuch, seit sie 17 Jahre alt ist. In ihrer Schule wunderte man sich über diese Entscheidung, erzählt sie, aber sie wurde akzeptiert und respektiert. Auch von ihrer Familie, obwohl ihre Mutter und die meisten anderen Frauen in ihrem Umfeld kein Kopftuch trugen. Damals ahnte die angehende Juristin allerdings noch nicht, welche Folgen dieses Stück Stoff für sie haben könnte.
Die Konsequenzen sind, dass meine Berufsfreiheit halt nicht so frei ist, dass ich halt den Beruf der Richterin oder der Staatsanwältin nicht erklimmen kann, obwohl beispielsweise die Befähigung zum Richteramt mein Studiumsziel ist.
Denn eine Richterin mit Kopftuch gibt es in Deutschland nicht. Doch seit 3 Jahren dürfen angehende Staatsanwältinnen in Berlin Kopftuch tragen. Rabia Küçük-Şahin will im nächsten Jahr ihr erstes Staatsexamen ablegen. Dann würde sie gern in den Staatsdienst gehen.
Ich fände es spannend und ich finde zumindest die Möglichkeit, im Rechtsreferendariat schon mal zu bekommen, da reinzuschnuppern, zu gucken, gefällt mir der Beruf, möchte ich in dem Bereich arbeiten, wäre ja schon mal ein erster Schritt, um später sagen zu können, ja, da sehe ich mich oder nein, ich sehe mich da nicht.
Ein Schritt, den jedes Bundesland unterschiedlich bewertet. Für Rabia Küçük-Şahin ein Verstoß gegen die Gleichbehandlung und gegen die Religionsfreiheit. Dagegen kämpft sie mit viel Einsatz und Energie in ganz Europa.
Ich bin gerade hier, weil das Bundesjustizministerium hat zivilgesellschaftliche Akteure eingeladen. Weil im November wird Deutschland nochmal geprüft, der Staatenbericht wird der UN vorgelegt zur Rassismuskonvention und ich habe da zusammen mit dem Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung die Themen einmal Racial Profiling und auch antimuslimischen Rassismus am Beispiel des Kopftuchs und den haben wir vorgestellt.
Für die Aktivistin und angehende Juristin ist es nicht akzeptabel,
dass sie einfach weiterhin zu spüren bekommen, dass ihre Rechte, ihre Freiheiten, ihre Mündigkeit für sich selber Entscheidungen zu treffen, ihnen abgesprochen werden und dass das immer noch Gegenstand von Debatten ist und teilweise auch Wählerstimmen dadurch generiert werden und das ist grotesk.
Rabia Küçük-Şahin weiß, dass es Frauen gibt, die zum Tragen des Kopftuchs gezwungen werden. Aber
man kann nicht aufgrund von Zwang Menschen dadurch schützen, andere dazu zu zwingen, das Kopftuch nicht mehr zu tragen. Das ist der falsche Ansatz.
Die Religionswissenschaftlerin und angehende Juristin Rabia Küçük-Şahin setzt sich für die Gleichberechtigung von kopftuchtragenden Frauen ein, Carmen Gräf berichtete. Und egal, wie man zum Kopftuch stehen mag, allen Frauen, mit denen wir gesprochen haben, ist eins gemeinsam. Keine von ihnen möchte sich einem Zwang unterwerfen. Weder dem Zwang, das Kopftuch zu tragen, noch dem Zwang, es ablegen zu müssen. Ich bin Vera Kröning-Menzel und sage danke fürs Zuhören.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.